ich fürchte, dass wir derzeit eine Generation von Machos heranziehen, wie wir das noch nie in der Geschichte gemacht haben.
Feminismus ist ja das Bohren von dicken Brettern und manchmal muss man auch ein bisschen stören.
Ich bin ja hier geboren, bin ein echtes Schwefelkind, bin auch nie weggegangen, was ich vielleicht im Nachhinein ein bisschen bedauere.
Stadt und Stimme.
Der Politik-Podcast für dein Baden.
Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe unseres Podcasts Stadt und Stimme. Mein Name ist Sabine Macher, ich bin Gemeinderätin in Baden und darf sehr herzlich begrüßen heute Beate Jorda.
Guten Morgen, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Servus Beate. Die Beate Jorda ist ja sehr bekannt in Baden, ich werde sie trotzdem kurz vorstellen. Sie war 40 Jahre Englisch- und Geschichtelehrerin in der HAG und ist Initiatorin und Gründerin des Vereins Frauenzimmer, das, glaube ich, auch in Baden recht bekannt ist unter dem Stichwort Frauenmuseum für Baden. Da werden wir heute auch noch ein bisschen drüber sprechen und sie ist auch im Vorstand von La Gazilly. Und hat darüber hinaus ganz aktuell ein Buch Pionierinnen und Visionärinnen mit Astrid Berger und Sophie Reier rausgegeben, das im gut sortierten Buchhandel auch bereits erhältlich ist. Und auch darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Aber liebe Beate, ich möchte gerne beginnen mit dem Thema Bildung. Ich glaube, das verstehst du als deine zentrale Lebensaufgabe, dich mit Bildung zu beschäftigen und junge Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und möchtest du uns da vielleicht ein bisschen aus deiner Erfahrung und deiner Schulzeit unter Anführungszeichen berichten?
Ja, also wie gesagt, 40 Jahre unterrichten an der HAG Baden. Ich war immer an einer Schule, dachte zuerst, ich habe nie gerechnet, dass ich an eine HAG kommen würde, war eigentlich überzeugt, habe mich im Gymnasium gesehen und bin aber dann, habe gerade dort in der HAG irgendwie meinen Weg gefunden eigentlich, war dann sehr glücklich an dieser Schule, weil ich das Gefühl hatte, ich kann etwas einbringen, was dort vielleicht nicht so selbstverständlich ist. Es ist ja doch sehr wirtschaftlich orientiert und ich konnte da von einer anderen Seite vielleicht etwas beitragen. Ich habe sehr, sehr gerne unterrichtet, war aber immer wieder parallel dazu ziemlich frustriert von der Bildungspolitik, wie das ja allgemein das ist, üblich ist in Österreich. Ja. Habe mich auch sehr interessiert für andere Bildungssysteme und habe dann 2016 im Rahmen von Erasmus Plus die Gelegenheit bekommen, 14 Tage in Finnland zu unterrichten. Finnland war immer so mein Traumland, was Bildung betrifft. Und habe dort wirklich sehr tolle Impulse bekommen. Und ich habe nie verstanden, warum man nicht mehr über den Tellerrand Österreichs hinausschaut und sich etwas abschaut. Also zum Beispiel diese ganz frühe Trennung der Kinder im Alter von 10 Jahren, das gibt's weltweit fast überhaupt nirgends mehr. Ja? Und wir gehen nicht davon ab. Es ist in Österreich unmöglich, hat auch keine Mehrheit. Also demokratisch ist das eindeutig nicht gewollt in Österreich. Und das hat verschiedene Gründe. Wir sind halt sehr traditionell und an dem hatte ich zu kiefeln manchmal. Also das System hat aber nicht mir die Freude am Unterrichten genommen. Es ist ein sehr lohnender Beruf.
Das glaube ich auch, dass du sehr viel Freude im Beruf gehabt hast, weil wir sind ja gestern ein bisschen im Café zusammengesessen und haben darüber gesprochen. Da ist gleich eine Schülerin von dir gekommen und hat die große, also wirklich eine Lobeshymne und die war ganz, ganz begeistert, dich zu sehen. Das zeigt schon, dass man sehr viel bewegen kann, wenn man sich in der Schule engagiert. Du hast ja neben Finnland auch noch andere Projekte gemacht. Interessant, ja, glaube ich, auch ja. Das Projekt mit Spanien zum Thema Femizid, weil das ja. Ist ja auch in Österreich ein sehr brennendes Thema und ja. In Spanien haben sie ja da einiges weitergebracht, weil es ja da Demonstrationen gab und so weiter und auch auf der Legislative was gemacht genau. Wurde. Was habt ihr damals
gemacht? Also in meinem letzten Unterrichtsjahr war ich Teil eines Erasmus Plus Projektes mit einer Partnerschule in Malaga und deswegen Spanien, weil Spanien hat es geschafft, vor einigen Jahren die Femizidrate fast zu halbieren. Und das ist keinem anderen Land in Europa bisher gelungen. Und ich wollte einfach sehen, was machen die anders, ja? Also, die haben wirklich einen Schwerpunkt ihrer Politik darauf gerichtet und waren damit äußerst erfolgreich. Und ich denke mir auch, da könnte man sich etwas abschauen. Zum Beispiel, was sie eben gehabt haben, Fußfessel für Männer, die gewalttätig waren. Frauen mussten also nicht, müssen nicht solche Angst haben, dass das Wegweiserecht nicht erfüllt wird. Bei uns ist es ja so, selbst wenn Männer oft dieses Recht haben, nicht sich der Frau zu nähern, tun sie das trotzdem. Und es passiert auch sehr oft etwas, ja. Und das ist in Spanien eigentlich ausgeschaltet. Das kann nicht passieren, weil sofort die Polizei weiß, wo dieser Mann ist. Ja. Also es ist nur ein Beispiel, nur ein kleiner Puzzlestein.
Ja, es gibt sicher da noch viel zu tun und auch da ist vielleicht diese konservative Tradition ein bisschen hinderlich bei uns, dass da die Schritte, es geht nach vorwärts, aber es geht langsam.
Es ist sehr mühsam, sehr langsam, ja.
Du hast ja 2014 das Frauenzimmer gegründet, den Verein. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, der Ursprung geht zurück auf das Jahr 2010. Da war ich mit meinem Mann in den Herbstferien in Meran. Und wir spazierten so durch die Straßen und plötzlich sah ich ein Schild Frauenmuseum. Also wir waren sofort drinnen. Sowas hatte ich überhaupt noch nie gehört, dass es so etwas gibt. Konnte mir darunter auch gar nichts vorstellen. Wir sind hineingegangen und da ist sofort diese Idee gekommen, das wäre doch etwas für Baden. Ich habe mich dann schlau gemacht im Internet und habe festgestellt, zu diesem Zeitpunkt, damals 2010, gab es ungefähr 90 Frauenmuseen weltweit. Mit den verschiedensten Schwerpunkten und Ausrichtungen, mich hat dieser Gedanke fasziniert. Und da bin ich auch darauf gekommen, dass wir in Österreich ein Frauenmuseum hatten. Schon seit dem Jahr 2000 gibt es eines in Vorarlberg in einer ganz kleinen Gemeinde in Hittisau. Ich bin dann dort auch hingefahren, habe mir das angeschaut. Es ist ein höchst modernes Haus mit faszinierenden Ausstellungen. Und das hat mich dann auch noch dazu bewogen, immer gedacht, wenn es im Westen so Österreich so etwas gibt, im Osten gibt es nichts dergleichen. Und eine Idee des Frauenmuseums war es, einen festen Ort, wo Frauengeschichte gelebt wird, erzählt wird, erfahrbar wird, zu haben und gleichzeitig ein Forum zu haben, wo über feministische Themen diskutiert werden kann, Symposien abzuhalten, Forschung zu machen. Also all das schwebte mir vor. Nicht ein Frauenmuseum jetzt im klassischen Sinn, wo ich hingehe und mir eine Ausstellung anschaue, sondern einen lebendigen Ort. Ja? Deswegen sind wir auch von diesem Begriff Frauenmuseum dann abgerückt, weil der so ein bisschen was Antiquiertes an sich hatte. Das war dann die Idee und natürlich kann ich das nicht allein machen, also habe ich dann 2014 mit 12 anderen Frauen diesen Verein gegründet.
Und ihr seid ja da recht aktiv und macht auch regelmäßig Veranstaltungen.
Ja, also wir haben damit begonnen, dass wir am Hauptplatz anlässlich von Jubiläen so kleine Aktionen gemacht haben, also Bertha von Suttner oder Marianne Heinisch. Da haben wir versucht, so eine Art Arbeitszimmer der Marianne Heinisch zu installieren am Hauptplatz. Das waren so die ersten Aktionen. Sehr bald sind wir dann Teil von Stadtkultur geworden. Also wir haben jedes Jahr die Möglichkeit, 1 bis 2 Abende zum Thema Feminismus zu veranstalten. Die sind sehr gut besucht, stoßen auf reges Interesse. Was mir dabei aber auffällt, ist, dass wir natürlich dabei immer nur Menschen ansprechen, die schon in diese Richtung denken. Und es gibt unglaublich viele Veranstaltungen. Und ich fürchte aber trotzdem, dass in der Sache dadurch nicht viel weitergeht. Auch das ein Grund, warum so ein Zentrum einmal ganz wichtig wäre. Ein fixer Ort, der nicht mehr verpufft wie ein Projekt oder ein Pop-up-Aktion, ja, sondern wo wirklich geforscht wird, wo Schulen hinkommen, wo sie Workshops machen können. Ich glaube, eine Änderung in der Gesellschaft kann nur bewirkt werden, wenn wir in den Kindergärten anfangen. Und dazu gehört, dass wir Elementarpädagogen und Elementarpädagoginnen auch regelmäßig schulen in diese Richtung. Es ist wichtig, dass sie ihre eigene Geschichte kennen, denn nur wenn man die eigene Geschichte kennt, kann man sich verändern.
Feminismus ist ja das Bohren von dicken Brettern und manchmal muss man auch ein bisschen stören. Und ihr habt ja auch einmal eine kleine Störaktion gemacht mit dem Frauenzimmer am Vereinstag, eine geradezu legendäre Aktion. Möchtest du da vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, es war so. Also zu hoffen begonnen, dass es doch Realität werden könnte in Baden mit einem feministischen Zentrum. Es hat begonnen mit der Konzeptausschreibung. Felicitas Thun-Hohenstein war beauftragt, mit 2 anderen Frauen ein Konzept zu entwickeln. Und im März 2023 wurde dieses Konzept im Volksbanksaal vorgestellt unter regem Interesse. Und dann war ich also wirklich sehr optimistisch gestimmt. Und dann habe ich nichts mehr gehört von der Stadtregierungsseite. Und dann habe ich um einen Termin gebeten, den habe ich dann im September bekommen beim Bürgermeister. Und er hat mir dann gesagt, nein, also es wird nicht realisiert. Es findet sich keine Mehrheit in der ÖVP für dieses Projekt. War ich ziemlich vor den Kopf gestoßen, weil ich damit also jetzt nach einem Dreivierteljahr nicht gerechnet hätte. Und zwei Tage später war dieser Vereinstag. Also mir war es dann unmöglich, mich dorthin zu stellen und einfach fröhlich zu lächeln und dieses Projekt weiter vorzustellen. Also deswegen haben wir so eine kleine Aktion gemacht. Ich meine, also der Skandal ist wirklich übertrieben, aber ja, es hat Aufmerksamkeit erregt. Wir haben das Plakat durchgestrichen und haben drüber geschrieben, ausgeträumt. Und es war wahrscheinlich deswegen auch, weil das zwei Tage später war. Ich habe zwei Tage vorher erfahren, dass aus dem Projekt nichts wird.
Ich finde das Skandal ist vielleicht zu viel gesagt, aber im kleinen Baden ist ja nicht so viel los. Ja. Da sind ja alle recht brav und ich finde es das gut, dass die Frauen nicht immer brav sind, sondern auch einmal klare Kante zeigen. Das gehört auch dazu, sonst geht gar nichts weiter. Aber momentan ist Stillstand zu dem Thema.
Momentan ist auch Stillstand, ja. Also es wird derzeit ja an allen Ecken und Enden gespart und für Frauen ist sowieso, das sind die Dinge, die immer als erstes gestrichen werden. Also im Moment sehe ich keine Chance auf eine Realisierung, aber ich gebe diese Vision nicht auf.
In der Sache der Frauen ist ja Stillstand vielleicht noch eher der freundliche Befund. Mhm. Man hat eher das Gefühl, die Zeiten drehen sich ein bisschen zurück. Plötzlich sind Sachen wieder en vogue oder können gesagt werden, wo wir eigentlich schon weiter waren. Wie ist denn dein Befund?
Ja, leider auch ziemlich negativ. Also ich kann mich erinnern, wie meine Töchter vor circa 30 Jahren auf die Welt gekommen sind, war ich überzeugt, wenn sie groß sind, dann gibt es eine Kinderbetreuung, flächendeckend, Ferienbetreuung. Also ich war überzeugt, das wird sich lösen. Das war ja in anderen Ländern auch schon so. Aber jetzt 30 bis 35 Jahre später muss ich feststellen, es ist vieles besser geworden. Es gibt Möglichkeiten, aber leicht wird es den Frauen nicht gemacht. Und sie haben heute Doppel- und Dreifachbelastungen. Und müssen sich dann vielleicht noch anhören, dass sie in Teilzeit gehen. Also das finde ich schon ziemlich, ziemlich schlimm. Was Erziehung von Kindern betrifft und Jugendlichen, fällt mir auch sehr stark auf, dass ich fürchte, dass wir derzeit eine Generation von Machos heranziehen, wie wir das noch nie in der Geschichte gemacht haben. Das klingt vielleicht merkwürdig, ja, denn selbst in meinem Umkreis, es gibt so viele junge Männer, die einfach sich als Partner einbringen und natürlich selbstverständlich die Hälfte der Erziehungsarbeit und der Familienarbeit leisten. Das muss ich ausdrücklich betonen, ja. Das hat es früher so nicht gegeben, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass das eine relativ kleine Gruppe ist und im Mainstream der Gesellschaft ist das nicht angekommen. Jugendliche orientieren sich heute in den sozialen Medien an sehr fragwürdigen Vorbildern. Eltern wissen das zum Teil gar nicht. Also aufgrund meines guten Verhältnisses zu Schülern und Schülerinnen haben mir die auch diese Sachen immer gezeigt und ich war manchmal schockiert, was da abgeht. Ja, also ein Hero von männlichen Jugendlichen ist dieser gefürchtete, berüchtigte Andrew Tate, ja, der im Verdacht steht, Menschenhandel zu betreiben und ein Vergewaltiger zu sein. Und das ist ihr Hero. Also an dem müssen wir dringend arbeiten und ich sehe, dass wir das völlig schleifen lassen. Das wird überhaupt nicht beachtet.
Und uns fehlen eigentlich auch ein bisschen die Frauen, Vorbilder oder die positiven Leitfiguren. Das war immer auch ein bisschen ein Leiden unserer Bewegung, kommt mir vor, dass uns das nicht so recht gelingt und man auch immer wieder von vorne anfängt, wie wenn es keine Geschichte gegeben hätte. Und ich glaube, mit eurem Buch wollt ihr da auch ein bisschen einen Beitrag leisten und es waren ja sehr viele Frauen in Baden aktiv oder sind in Baden auch aufgewachsen, die in der Sache auch einiges vorangebracht haben. Und da haben wir uns gedacht, weil, dass wir hier nicht in Jammern verfallen, dass wir vielleicht ein Positivbeispiel bringen. Und du wolltest uns da kurz noch berichten über eine Historikerin, die da besonders Eindruck gemacht hat für dich?
Grundsätzlich zum Buch möchte ich vielleicht vorher sagen, es finden sich darin Biografien von bekannten Badnerinnen, aber auch von einigen Badnerinnen, die in der Stadtgeschichte überhaupt nicht vorkommen, wo es keine Ergebnisse im Stadtarchiv gibt und im Rollert-Museum. Und ich habe eigentlich mehr oder minder durch Zufall, durch Reden bei verschiedensten Gelegenheiten von Partnerinnen erfahren. Und dann, wenn man das weiß, kann man schon nachforschen. In der Wien-Bibliothek habe ich dann sehr viel gefunden, zum Beispiel zur Komponistin Maria Bach. Wenn du mich fragst, wer jetzt meine Lieblingsfrau ist, das ist ganz schwierig zu beantworten, weil diese Frauen sind mir eigentlich alle ans Herz gewachsen, wenn man sich mit ihrer Geschichte beschäftigt. Und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie ganz enge Grenzen hatten. Es war nichts möglich, ja, kein Freiraum. Sie waren so eingeschränkt in ihren Rechten. Also da hat sich ja Gott sei Dank schon sehr viel getan. Und eine Frau ist aber besonders auch ein tragisches Beispiel vielleicht, das war Lucie Varger. Vollkommen unbekannt in Baden, sehr bekannt in Frankreich. Wieso? Sie war eine der ersten Frauen, die in Wien Geschichte studierte. Und von Anfang an war es ihr aber wichtig, dass sie nicht nur in Bibliotheken forschte, sondern sie wollte unbedingt mit den Menschen reden. Wenn sie über ein Gebiet oder eine Zeit geschrieben hat, wollte sie unbedingt dorthin und mit den Menschen vor Ort sprechen. Also wenn man so will, war sie so eine Vorläuferin von Oral History. Und sie hat das dann eingebaut in ihre Geschichten, die sie geschrieben hat. Sie hat sich besonders fürs Mittelalter interessiert, hat dissertiert über das sogenannte finstere Mittelalter in Wien, war sehr angesehen bei ihrem Doktorvater. Und sie ist 1933 oder 34 hat sie Österreich verlassen, weil ihr Mann verfolgt wurde. Er war Kommunist und Kommunisten sind ja zu dieser Zeit eingesperrt worden. Und er musste Österreich verlassen und sie war sehr froh darüber. Sie wollte auch nach Frankreich, weil sie hat sich zu dieser Zeit sehr für die Katharer interessiert und das war eben das Stammgebiet der Franzosen von Frankreich. Und sie ist nach Paris gegangen, hat dort durch ihren Doktorvater einen ganz berühmten Historiker kennengelernt und sie war die erste Frau weltweit, die für die berühmten Annales schreiben durfte. Also hoch angesehen dort. Ihr Leben war sehr tragisch, denn wie es so kommt, sie hat sich dann in diesen Historiker verliebt. Die Ehefrau des Historikers ist draufgekommen und hat ihn vor die Alternative gestellt. Er hat sich für die Ehe entschieden. Sie hat dadurch nicht nur ihren Lebensmenschen verloren, sondern auch ihren Job. Sie musste die historische Kommission verlassen. Und von diesem Zeitpunkt ging es ihr sehr schlecht. Also ihre ganze Lebensgrundlage ist verloren gegangen. Dazu muss man noch sagen, sie war Diabetikerin. Das war in dieser Zeit wirklich ein tragisches Schicksal. Es war dann die Kriegszeit. Sie ist immer schwerer an Insulin gekommen und ist dann schon mit 36 Jahren in Frankreich gestorben. Aber sie ist in Baden geboren als Rosa Stern.
Und wie schön wäre es, wenn wir in Baden einen Ort hätten.
Genau. Wo wir sie hat ihre ganze Kindheit hier verbracht.
Genau,
und sie war sogar mit einem Arzt verheiratet in erster Ehe mit Josef Varger. Der war an und für sich Ungar, aber er hat in einem Badener Kurhotel als Arzt gearbeitet.
Eine bittersüße Geschichte,
ja, ja.
Weil sie hat eigentlich viel erreicht, aber letztlich durch die schwierigen Umstände ist sie schon früh aus dem Leben geschieden. Eine zweite interessante Figur aus eurem Buch ist, jetzt muss ich nachlesen, damit ich es nicht falsch sage, den Namen Bertha Eckstein-Diener, auch ein bisschen eine tragische Geschichte, wie es leider bei den Frauen in der Historie, aber auch aktuell wahrscheinlich oft der Fall ist. Möchtest du uns da vielleicht ein paar Einblicke geben?
Ja, Bertha Diener, so hieß sie bei ihrer Geburt, ist in Wien geboren, kam dann später nach Baden, weil sie heiratete. Es war so, sie war eine sehr ungewöhnliche Frau. Sie hatte zwei ältere Brüder und die hatten alle Möglichkeiten. Beste Bildung, Auslandsreisen, Studieren an der Universität. Und das hätte sie auch gerne gemacht. War aber ein unmöglicher Weg für eine Frau zu dieser Zeit. Und sie hat sich dann immer gewehrt, diese Rolle einfach der traditionellen Ehefrau zu spielen, obwohl sie schon so damit begonnen hat. Allerdings mit einem Skandal gleich, denn sie heiratete heimlich am Tag ihrer Großwerdung Friedrich Eckstein, einen höchst gebildeten Mann, von dem einmal jemand gesagt hat, wenn jemand etwas nicht weiß, schaut er bei Eckstein nach und nicht im Brockhaus. Also das war wirklich ein Universalgelehrter. Und das hat sie fasziniert. Er war wesentlich älter als sie. Und sie haben heimlich geheiratet und haben sich in Baden niedergelassen. Und zwar in der Helenenstraße, in dieser schönen Villa, gleich neben dem Strandbad, wo jetzt ein Restaurant drinnen ist. Und dort hat sie mit ihm gelebt, bekam auch einen Sohn. Dieser Sohn hieß interessanterweise Percy, doch ein ungewöhnlicher Name für einen österreichischen Jungen. Und das Spannende ist, dass in ihrem Haus aus- und eingegangen ist Arthur Schnitzler. Und Arthur Schnitzler hat ja in seinem Buch Das weite Land den Sohn der Familie Hofreiter auch Percy genannt. Ja. Und das legt nahe, dass er vielleicht sehr vieles, das in dem Stück vorkommt, in der Villa der Familie Eckstein vorgefunden hat. Denn es war keine glückliche Ehe. Sie war, wie gesagt, umtriebig, sie wollte lernen, sie wollte reisen und sie hat geglaubt, sie kann das in der Ehe erreichen. Ihr Mann war aber bereits älter, der wollte sich eigentlich zurückziehen und eher seine Ruhe haben. Und sie hat ihn dann auch verlassen und ist ab diesem Zeitpunkt, hat sie sich quasi selbst erhalten müssen als Journalistin, als Reiseberichtschreiberin und hat ein total selbstständiges Leben geführt. Privat auch wieder tragisch. Sie hat dann ein zweites uneheliches Kind bekommen und musste sich quasi entscheiden. Wenn sie dieses Kind behält, kann sie ihren ersten Sohn aus der richtigen Ehe sozusagen nicht behalten, darf sie ihn nicht mehr sehen, so streng waren die Sitten damals. Oder sie muss ihren zweiten Sohn hergeben. Sie hat sich für diese Wahl entschieden. Und das Interessante ist, sie hat geschrieben, das für mich bemerkenswerteste war, dass sie unter einem männlichen Pseudonym eine feministische Kulturgeschichte geschrieben hat, von der heute niemand mehr spricht. Also sie war eine Vorgängerin von Simone de Beauvoir und Alice Schwarzer. Sie hat geschrieben Mütter und Amazonen, das ist 1932 herausgekommen und war ein Bestseller zu ihrer Zeit. Also sie hat damit wirklich Geld verdient. Eine unglaubliche Überblicksgeschichte über Matriarchate weltweit. Also sie hat eigenständig geforscht, ohne ein Studium abgeschlossen zu haben. Und das Interessante war, ihr zweiter Sohn, den sie ja dann zu Pflegeeltern gegeben hat und zu dem sie keinerlei Kontakt hatte, der hat sich dann einmal später an sie gewandt. Der wollte nämlich heiraten und brauchte dazu einen Arier-Nachweis. Und da ist ihm seine Mutter genannt worden, aber er wusste ja nicht, dass sie unter dem Pseudonym Sir Galahad geschrieben hat. Und da ist er erst im Zuge dieser Begegnung, dieser ersten Begegnung im Erwachsenenalter mit seiner biologischen Mutter draufgekommen, dass seine Mutter die Schriftstellerin des Buches war, das er sehr bewunderte. Also das ist auch eine Geschichte, sowas kann nur das Leben schreiben, das kann man gar nicht erfinden.
Also liebe Beate, wir können das natürlich alles nachlesen, aber ich wünsche mir jetzt ein Hörbuch oder ein Geschichtspodcast über Baden. Also es ist wirklich wunderbar. Wir wollen aber nicht zu viel verraten. Wir wollen ja ein Bücher paar, auch
wir an, haben noch an
Männer
Frauen.
Und Frauen bringen, genau. Und da kann man sich einlesen und beschäftigen und auch die Orte aufsuchen. Das ist ja auch der Charme an Baden, dass da viel noch erhalten ist, wo man auch ein bisschen den Flair der Zeit vielleicht nachspüren kann. Ja, und allen unseren Gästen stellen wir auch die Frage, was sie ganz persönlich mit Baden verbinden, wie Baden in deinem Herz gelagert ist.
Ja, also ich bin ja hier geboren, bin ein echtes Schwefelkind, bin auch nie weggegangen, was ich vielleicht im Nachhinein ein bisschen bedauere. Es war noch nicht so üblich, dass man jetzt so weit reist oder längere Zeit im Ausland verbringt, wie ich studiert habe. Aber ich bin wahnsinnig gerne in Baden und aus Überzeugung Partnerin. Also es gibt keinen schöneren Ort zum Leben. wir haben alles, was wir uns wünschen können. Wir haben ein reiches kulturelles Leben. Wir haben die Nähe von Wien. Auch während der Corona-Zeit war ich einfach so dankbar. Man konnte in jede Richtung Baden verlassen und spazieren gehen. Und es war überall schön. Ja? Und gerade in der Zeit war das so wichtig, finde ich. Für Kinder in Baden aufzuwachsen ist fantastisch. Also kann man es eigentlich nichts anderes wünschen. Was mich manchmal stört, ist, dass wir ein bisschen unsere Geschichte verlassen. Früher war Baden meiner Ansicht nach internationaler, kosmopolitischer. Heute kommt es mir manchmal so vor, dass wir uns unter unserem Wert fast verkaufen und dass wir eindeutig eine Vision für die Zukunft brauchen. Und das geht mir ein bisschen ab.
Müssen wir uns einsetzen gegen die Verzopfung von Baden. Ja. Und das tust du ja unter anderem im November bei der Veranstaltung bei Stadtkultur. Ja. Was kosten Männer?
Was Männer kosten,
oder was genau. Männer kosten, ja. Genau. Was erwartet uns da?
Ja, das ist eine spannende wissenschaftliche Studie sozusagen, die dem zugrunde liegt, dem Buch Was Männer kosten. Und da kommt einem wieder so zu Bewusstsein, ja, wie Frauen eigentlich unterdotiert sind in unserer Gesellschaft. Also der Autor dieses Buches hat sich die Mühe gemacht, zu untersuchen in allen Bereichen, wie das ausschaut mit der Verteilung. Das, was man vielleicht modern Gender Budgeting bezeichnet. Und das ist sehr spannend und sehr aufschlussreich und gibt einem sehr zu denken. Vor allem, dass es war natürlich sofort der Einspruch bei unserem Projekt, ja, was das kostet, ja, was soll das kosten? Man hätte erwartet wahrscheinlich, dass da drinnen zwei oder drei Frauen drinnen sitzen, denen Fahrt ist und die da alles ehrenamtlich machen. Aber das war immer geplant als ein professionelles Projekt, ja. Und natürlich, das kostet auch Geld. Aber wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, wie das Geld so weltweit verteilt ist, also dann haben Frauen einen ganz großen Nachholbedarf.
Die Verteilung der bezahlten und der unbezahlten Arbeit.
Ja, überall, in allen Bereichen. Wenn man sich anschaut, Versicherungen, ja, Autounfälle, wer verursacht die meisten Autounfälle? Wer sitzt in den Gefängnissen? Das muss ja alles bezahlt werden. 90% der Gefängnisinsassen sind Männer.
Also ein ganz spannendes Thema, dem widmet ihr euch am 18. November. Wo seid ihr? Im Theater am Steg, glaube ich, ne?
Nein, ich glaube, wir sind im Ettepark.
Ah, seid ihr im Ettepark? Ja. Gut. Ja, kommen, Gespräch,
ja, alle
erleben.
Willkommen, Frauen und Männer.
Genau, die Beate Jorda live erleben, in der Buchhandlung vorbeischauen. Also wir haben ganz viele Aufträge heute an die Zuhörenden. Und ich darf mich ganz herzlich bei dir, liebe Beate, für das interessante Gespräch bedanken. Danke dir.
Ich danke ganz herzlich. Danke.
Liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen, Anregungen und euer Feedback. Welche Themen wollt ihr in unserem Podcast besprochen haben? Worüber wollt ihr Hintergrundinfos oder unsere politische Analyse hören? Schreibt uns einfach ein Mail an baden@gruene.at oder info.baden@gruene.at. Wir sind natürlich auch über Facebook und Instagram als Die Gruenen Baden erreichbar und freuen uns, wenn ihr uns auch dort folgt. Stadt und Stimme könnt ihr wie immer auch auf YouTube ansehen. Dort laden wir euch alle Folgen in voller Länge hoch. Wenn ihr laufend informiert bleiben wollt über die aktuellen Geschehnisse in Baden, grüne Events und Insights aus dem Rathaus, dann schreibt uns einfach ein kurzes Mail mit dem Betreff Newsletter und ihr erhaltet in regelmäßigem Abstand alles direkt in eurem Posteingang. Abonniert, die Glocke aktiviert und ihn positiv bewertet, so ihr das möchtet. Empfehlt ihn gerne weiter und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.